Schön, dass ich mal wieder hier sein kann. Das ist schon über ein halbes Jahr her, dass ich das letzte Mal hier war. Das war im Juli. Aber ich muss euch sagen, die Zeit dazwischen, die war auch echt voll. Ja, und ich viel unterwegs, viel gemacht. Und ja, ich bin noch dabei, mich zu erholen, ja. Ich habe überlegt, habe ich schon irgendwann mal einen Text aus dem Alten Testament gehabt, als ich bei euch war? Ich meine nicht, aber heute. Heute das erste Mal und heute geht es darum, Menschen zu begeistern. Menschen begeistern, was ein großes Thema, wichtig, wenn es für gute Sachen sind. Ja, wir lassen uns viel zu oft begeistern für Dinge, die nicht ganz so schön sind. Das merkt man an den Kindern. Wenn es um Blödsinn geht, das können die sich eher merken als die guten Sachen. Und ja, wenn ich manchmal überlege ich, wie viel Einfluss habe ich als Vater, dann sage ich 9%. Also da gibt es so viele andere Dinge, die Einfluss haben auf die Kinder. Ich sag mal, höchstens 20%, höchstens ein Fünftel übe ich Einfluss aus. Und 11%, etwas mehr als die Hälfte, ist Blödsinn. Und 9% ist guter Einfluss. Das habe ich mal so mir errechnet. Also es ist wichtig, Menschen zu begeistern für tolle Sachen, für positive Sachen. Als junger Mensch war ich mal Trainer von der E-Jugend und ich habe überlegt, das war so dritte, vierte Klasse. Naim ist, glaube ich, in der vierten, ne? Oder bist du schon? Ja. Fünfte. Ach Mensch, ich komme gar nicht hinterher mit dem Zählen. So schnell wirst du versetzt. Also dritte, vierte Klasse. Wir hatten ein Fußballturnier und drei von vier Spielen hatten die gespielt und die hatten immer 0-0 gespielt. Die waren nicht gut genug, um ein Tor zu schießen, aber stark genug, um das Tor zu verteidigen. Also dreimal 0-0. Dann habe ich mir ausgerechnet, die Jungs wären ins Halbfinale gekommen, hätten sie nur ein Tor geschossen und nicht verloren. Habe mir gedacht, wie begeistert man jetzt die jungen Leute dafür, alles zu geben im letzten Spiel und ein Tor zu schießen. Dann habe ich überlegt, das gab so eine Vitrine, sowas ähnliches, und da waren vier Pokale. Also jeder, der ins Halbfinale gekommen wäre oder ist, hat dann Pokal gekriegt. Da habe ich gesagt, so, nun kommt mal mit. Dann habe ich gesagt, ein von diesen schönen Pokalen bekommt ihr, wenn ihr ein Tor schießt. Also wir müssen jetzt unbedingt ein Tor schießen. Das Ende vom Lied. Sie haben 1-0 verloren gegen die schwächste Mannschaft in der Gruppe. Ich glaube, ja, wir sind Vorletzter geworden in der Gruppe. Da habe ich mich gefragt, falsch motiviert, nicht begeistert genug oder waren die übermotiviert? Ich weiß es nicht. Menschen begeistern. Zurzeit haben wir eine Ausstellung bei uns im Museum, die heißt Drei Generationen. Da hat die Großmutter angefangen in den 70ern die war in irgendeinem Kunstzirkel und hat gemalt. Und dann hat sie in den Ferien für ihre Kinder, hat sie Malwettbewerbe organisiert. Die Kinder konnten Freunde einladen und haben die Bilder gemalt und der Beste wurde prämiert. Und das hat die auch mit den Enkeln gemacht. Und tatsächlich, eine Tochter, die hat irgendwie sich künstlerisch weiter betätigt, bisschen was anderes, und die Enkelin hat auch gemalt. Und drei, also Oma, Tochter und Enkel, die haben bei uns ausgestellt und sogar Urenkelchen auch. 3,5 ist das kleine Mädchen und die hat so ein vorgemaltes Bild, hat sie ein bisschen koloriert und das ist auch in der Ausstellung. Aber da hat jemand es geschafft, Kinder und Enkel zu begeistern für die Kunst. Und sowas Ähnliches ist auch mal in der Bibel hier. berichtet, nämlich von David im Alten Testament. David hatte einen Plan, er hat sich überlegt, das wäre doch toll, wenn ich Gott ein Haus bauen könnte. So, und davon handelt der Text. David berichtet das so und sagt, Gott sprach zu mir, du sollst meinem Namen kein Haus bauen, denn du bist ein Mann der Kriege und hast Blut fließen lassen. Da wollte der David was tun, was Großartiges für Gott, aber Gott sagt nein. Nein. Du nicht. Ist manchmal so, nicht? Da wollen wir irgendwas Tolles machen und dann ist mit mal nein. Im Dezember, ich wollte gerne in den Tschad fliegen und habe alles besorgt, die Tickets. Und Tickets besorgt so, habe geschrieben, ich komme und ja, genau, Guesthouse war was reserviert für mich. Und die Leute wussten Bescheid, mit denen ich mich treffen wollte. Und am Flughafen sagt die Frau beim Einchecken zu mir, nee, ich check sie nicht ein. Wieso das denn nicht? Kein gültiges Visum für den Tschad. Darf nicht einchecken. Nein. Da steht man erstmal dumm da und guckt dumm aus der Wäsche. Naja, habe ich gedacht, gut, fährst nächsten Tag zur Botschaft nach Berlin. Aber da ging es auch nicht weiter. Ja, geht nicht weiter. Was nun? Aber ich denke, Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht was Gutes aus der Sache machen würde. Und genauso ist es bei David, der denkt auch, Gott ist nicht Gott, wenn er aus dieser Sache nicht was machen würde. Ich habe einen Plan und ich denke, der ist gut. Und jetzt gehen wir mal weiter. So, und ich möchte lesen aus 1. Chronik 28. 1. Chronik 28, da heißt es in Vers 1, und David versammelte alle Obersten Israels, die Obersten der Stämme, die Obersten der Abteilung, die dem König dienten, und die Obersten über 1000 und die Obersten über 100. Und die Verwalter über das ganze Eigentum und den ganzen Viehbestand des Königs und seiner Söhne, samt den Hofbeamten und den Helden und allen angesehenen Männern nach Jerusalem. Ja, das Erste, was David jetzt macht, ist, er lädt alle einflussreichen und angesehenen Männer ein zu einer großen Versammlung. Es ist am Ende seines Lebens und Gott hat ihm nicht nur gesagt, nein, David, du nicht, sondern er hat ihm auch gesagt, dass du das gewollt hast, dass es dein Plan ist, ist eine gute Sache. Und sie muss ausgeführt werden, nicht von dir, aber von jemand anders. Und jetzt beruft David, weil es sein Projekt ist, es war seine Idee und Gott hat zugestimmt. Jetzt hat David die Idee, ganz viele Leute, einflussreiche, maßgebliche Leute zusammenzuholen und sie für die Idee zu bekommen. Begeistern. Er muss diese Leute alle begeistern für seine Idee, die nicht er ausführen kann, wo er nicht mehr nachsehen kann, sondern er würde sterben vorher, er würde heimgehen vorher. Aber er muss die Leute jetzt begeistern. Und sein Plan ist, dass er die Leute zusammenholt, die wirklich was zu sagen haben. Alle Obersten. Das waren vier Kategorien von Obersten. Die Obersten der Abteilung. David hatte Abteilungen von jeweils 24.000 Leuten, die einen Monat den ganzen Hofstaat versorgten. Und dann hatte er die ganzen Obersten des Heeres, sogar die Obersten über 100. Also das war ja ein großes Heer. Also als David anfängt, da sind das etliche 100.000. Und das heißt, das sind etliche 1.000 Leute, die Obersten über 100, die waren alle eingeladen und die Helden dazu und so weiter. Alle maßgeblichen und angesehenen Männer waren eingeladen. Und die muss er jetzt begeistern. Und der König David erhob sich, stellte sich auf seine Füße und sagte: Hört mich, meine Brüder und mein Volk. Ich hatte mir in meinem Herzen vorgenommen, ein Haus der Ruhe zu bauen für die Lade des Bundes des Herrn und für den Schemel der Füße unseres Gottes. Und ich stellte Material bereit, es zu bauen. Aber Gott sprach zu mir: Du sollst meinem Namen kein Haus bauen, denn du bist ein Mann der Kriege und hast Blut fließen lassen. Und der Herr, der Gott Israels, hat mich aus dem ganzen Haus meines Vaters erwählt, damit ich König über Israel sei für ewig. Denn Juda hat er zum Fürsten erwählt und im Hause Juda das Haus meines Vaters. Und unter den Söhnen meines Vaters hat er an mir Gefallen gehabt, so dass er mich zum König machte über ganz Israel. Nun ist diese große Menge da und David muss zuerst mal festhalten: Gott hat mich erwählt. David kommt aus der Fürstenfamilie des Stammes Juda. Schon bei der Wüstenwanderung war Nachschon der Fürst in Juda. Und Nachschon war der Ur-Ur-Urgroßvater. Also jetzt zählt bitte nicht die Uhren nach, aber ich glaube, der Ur-Ur-Großvater von David, also war es ein Fürstennachkomme. Und auch Isai war ein Fürstennachkomme. So, und jetzt berichtet er ganz kurz das, was in 1. Samuel 16 steht. Samuel kommt ins Haus des Isai und alle Söhne Isais sind verworfen. Der Letzte, der Allerletzte, der Kleinste, derjenige, der die geringste Arbeit ausführen musste, der auf dem Feld die Schafe gehütet hat, der war der Fürst. Den hatte Gott erwählt. Das muss er hier mal festhalten, um zu sagen, die Idee, oder es ist nicht von ungefähr, dass ich König bin, und es ist nicht von ungefähr, dass ich diese Idee habe, Gott ein Haus zu bauen. Das ist wichtig. Diese Idee des Tempelbaus kommt nicht von irgendjemand, sondern die kommt von demjenigen, den Gott erwählt hat. Und dann fährt er weiter. Und von allen meinen Söhnen, denn der Herr hat mir viele Söhne gegeben, hat er meinen Sohn Salomo erwählt, dass er auf dem Thron der Königsherrschaft des Herrn über Israel sitze. Und er sprach zu mir: Dein Sohn Salomo, er soll mein Haus und meine Höfe bauen. Denn ich habe ihn mir zum Sohn erwählt und ich will ihm Vater sein. Und ich werde seine Königsherrschaft bestätigen für ewig, wenn er daran festhalten wird, meine Gebote und meine Rechtsbestimmung zu tun, wie es heute der Fall ist. Er hat nicht nur David erwählt, sondern auch den Salomo. Salomo war ein Sohn Davids und David hat viele Söhne. Und da waren so manche bei, die überhaupt nicht gebrauchbar waren. Der Amnon beispielsweise, der seine Schwester vergewaltigt. Absalom, der den Amnon umbringen lässt, Selbstjustiz macht und sich dann noch aufschwingt zum König. Und Adonja, genau das Gleiche, der schwingt sich auf und will König werden, so heimlich, hinterm Rücken. Der hat wohl geahnt, der Salomo soll das werden, aber
ich bin doch derjenige, mir kommt doch das erste Recht zu.
Nein, so eine Leute kann Gott nicht gebrauchen. Er hat den Salomo erwählt. Salomo ist zwar der Sohn von Batseba, ja, der Frau Davids, die er sich so genommen hatte, war nicht richtig, aber Gott hatte Salomo erwählt. Und Salomo ist aufgezogen worden bei Nathan, dem Propheten. Und Salomo hat aufgenommen, aufgesaugt, was Gott ihm oder was er von Gott lernen konnte über den Propheten Nathan, sodass er einen Extranamen bekommen hatte von Gott, nämlich Jedidja, das heißt Liebling des Herrn. Salomo war ein besonderer Sohn Davids, weil er sich ausrichtete nach Gottes Wort, weil er die Lehren des Nathan, des Propheten, aufgesaugt hat, aufgenommen hat und darin gelebt hat. Eine tolle Sache. Und dieser Salomo, er sollte dafür sorgen, dass das Haus gebaut wird. Also die zweifache Erwählung. David war erwählt, der die Idee hatte, und Salomo ist erwählt von Gott, das alles auszuführen. Das erklärt er jetzt den Leuten. Und nun richtet er sich in Vers 8, und nun vor den Augen von ganz Israel, der Versammlung des Herrn, und vor den Ohren unseres Gottes, beachtet und sucht alle Gebote des Herrn, eures Gottes, damit ihr dies gute Land besitzt und es euren Söhnen nach euch vererbt für ewig. Wieder ein Punkt, der die Leute mitnehmen soll. Und der David möchte den Leuten vor Augen führen: Es ist für euch wichtig, dass ihr in den Geboten Gottes lebt, weil es euch dann gut geht. Weil es euch dann gut geht. Ja, es ist so. Asaf betet das auch im Psalm 73, wenn man sich so umguckt. Da gibt es so manche Gottlose, die so viel Geld haben und so schön sind und erfolgreich sind im Beruf. Aber geht es denen wirklich gut? Geht es denen wirklich gut? Ich habe jetzt gelesen, da ging es um den Bau eines alten Palais in Berlin, das Stadtpalais in Berlin, im Krieg zerstört. Und ein Mann hat sich besonders dafür eingesetzt und seine Frau hat ihm den Rücken freigehalten. Und die Frau berichtet von einem Treffen mit Klassenkameradin. Da waren viele Erfolgreiche, Vorsitzende von der Bank und dies und jenes. Und dann hat sie so ein bisschen erzählt und die anderen haben dann gesagt, ja, ganz einfaches Leben geführt, so mit den Kindern. Und dann haben die anderen gesagt, ja, das hätten wir auch gern. Wir haben es zwar beruflich weit gebracht, aber unser Herz ist leer. Und das ist das, was wir immer wieder erfahren können. Wenn wir mit Gott gehen, Gott füllt unser Herz. Wir haben vorhin drüber geredet, Zeugnisse gehört. Gott möchte uns Freude geben ins Herz. Ja, in einer anderen Übersetzung heißt das, sie aßen ihr Brot mit Frohlocken. Gott möchte uns Freude geben. Gott möchte unser Herz füllen. Das ist das. Ich habe mich neulich unterhalten mit einem, der macht gerade Praktikum. Was ist Glück? Glück ist, wenn man das hat, was man braucht. Eine Wohnung, liebe Menschen, Menschen, die man lieb hat und die einen selber lieb haben und Essen und Trinken hat, das ist doch Glück. Was will ich mehr? Was berühmt sein, das ist zwar vielleicht ganz toll, aber füllt das Herz mit Freude, mit Glück? Aber wenn man Gott hat, mit Gott geht, das schafft Glück. Diese Harmonie mit dem Schöpfer, die Harmonie mit dem Allmächtigen, die Harmonie mit dem, der unser Leben letztendlich beurteilt und über uns richten wird. Und das möchte David den Leuten mitgeben. Leute, kümmert euch um Gottes Sache. Dann, wenn ihr auf Gottes Seite seid, geht es euch wirklich gut und auch den Kindern nach euch. Dann bleibt ihr in dem Land und ihr könnt das den Kindern vererben. Ein nächster Punkt, der die Leute mitnehmen und begeistern soll. Und jetzt wendet er sich in Vers 9 an Salomo. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele, denn der Herr erforscht alle Herzen. Und alle Streben der Gedanken kennt er. Wenn du ihn suchst, wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, wird er dich verhelfen. Sieh nun, dass der Herr dich erwählt hat, ihm ein Haus zu bauen als Heiligtum. Sei stark und handle. So in Vers 20, da steht nochmal, sei stark und mutig und handle, fürchte dich nicht, sei nicht niedergeschlagen, denn Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein. Bei dieser großen Aufgabe ist es doch schön, dass jeder weiß, Gott ist mit dem, der die Verantwortung trägt dafür. Das muss uns doch eigentlich auch begeistern. Wenn wir wissen, in Schiffsreise machen wir, wenn wir wissen, der Kapitän, der versteht sein Handwerk und der weiß, wie man durch die Stürme das Schiff lenkt. Das, genau, auf einer CD, da geht es um biblische Verse und da sagt, da berichtet der der Sänger von einem Schiff, das ist in schwerer See und alle sind nervös und unruhig. Nur so ein kleines Mädchen nicht. Nur ein kleines Mädchen nicht. Und dann fragen die Matrosen, sag mal, hast du keine Angst? Nee, sagt das Mädchen. Der Kapitän ist mein Vater, der weiß Bescheid. Genau. Wenn wir wissen, dass derjenige, der die Verantwortung hat, mit Gott ist und Gott ihm hilft, dann können wir vorangehen. So versucht David, die Leute mitzunehmen und zu begeistern für sein Projekt, für sein Plan, den er selber nicht mehr ausführen kann, aber sein Sohn soll es machen. Und jetzt kommt das Kapitel 29. Und auch Kapitel 29 ist wichtig. Das ist auch etwas, was wir heute im Gottesdienst schon hatten. Der König David redet weiter zu der ganzen Versammlung. Mein Sohn Salomo, der Einzige, den Gott erwählt hat, ist noch jung und zart. Das Werk aber ist groß, denn nicht für einen Menschen ist dieser Palast, sondern für Gott, den Herrn. Und mit aller Kraft habe ich für das Haus meines Gottes bereitgestellt, das Gold für das goldene Gerät und das Silber für das silberne und Bronze für das bronzene und Eisen für das eiserne und Holz für das holzerne Gerät, Onyxsteine und eingefasste Steine, Steine zur Verzierung und Mosaiksteine und allerlei Edelsteine und Alabastersteine in Menge. Und außerdem, weil ich Gefallen habe an dem Haus meines Gottes, habe ich, was ich als Eigentum an Gold und Silber selbst besitze, für das Haus meines Gottes gegeben. über all das hinaus, was ich für das Haus des Heiligtums bereitgestellt habe. Und jetzt sagt er das, wie viel das ist. 3000 Talente Gold, 7000 Talente geläutertes Silber und Gold für das Goldene und Silber für das silberne Gerät und für die Arbeit von Künstlerhand. Wer ist nun bereitwillig, heute seine Hand ebenso für Gott, den Herrn, zu füllen? Also, die Motivation geht noch weiter. David erzählt nämlich, was er alles für dieses tolle Werk geopfert, gegeben hat. David sagt nicht, macht ihr jetzt, ich trete zurück, sondern David sagt, ich habe ganz, ganz viel vorbereitet. Ich habe schon ganz, ganz viel vorbereitet und ich habe ganz viel Gold und ganz viel Silber gegeben und noch vieles andere mehr. Schmucksteine, also Edelsteine und Eisen und alles Mögliche habe ich schon bereitgestellt für das Projekt Tempelbau. Und die Leute wissen, es ist eine Idee, für die ist David nicht nur begeistert, sondern er gibt auch etwas. Er gibt auch etwas. Und dann sagt er, so, jetzt könnt ihr auch geben. Ihr könnt euch beteiligen an dem Werk. Dass es nicht nur mein Projekt ist, sondern dass es auch euer Projekt wird. Dass es auch euer Haus wird. Ihr seid daran beteiligt, indem ihr jetzt geben könnt. Und das tun die auch. Und ich lese nochmal vor, was David gegeben hatte. 3000 Talente Gold und 7000 Talente geläutertes Silber. Und die Obersten der Sippen und die Obersten der Stämme Israels und die Obersten über 1000 und über 100 und die Obersten der königlichen Dienste zeigten sich bereitwillig und sie gaben für die Arbeit 5000 Talente Gold und 10.000 Dariken und 10.000 Talente Silber und 18.000 Talente Bronze und 100.000 Talente Eisen. Toll, ne? Und ich muss sagen, David, was Gold und Silber angeht, David hatte mehr als die Hälfte gegeben als der Rest des Volkes. Toll, ne? Dem war das so wichtig und der hat richtig gesammelt für das Haus Gottes. Und beim Silber genauso. Er gibt 7.000, die anderen 10.000, über die Hälfte. Sagenhaft. Aber David nimmt die Leute mit und sie sind auch begeistert. Sie geben auch Silber und Gold und Bronze. Und dann haben die auch noch Edelsteine gegeben. Toll. Ich finde das eine schöne Sache, dass David sein Volk begeistert hat für etwas Schönes, für etwas Sinnvolles, für den Bau des Tempels, für den Bau des Hauses Gottes. Dafür wollte er begeistern und hat begeistert. Genau, auch da sind sie Teilhabe geworden an dem Werk Gottes, was David begonnen hatte. Die Obersten geben auch, sie sind begeistert, sie haben sich anstecken lassen von David und haben gegeben. Und das können wir nachlesen, sie haben richtig gegeben. Da hat in diesem Punkt hat David die Leute, sein Volk begeistert. Aber es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Da steht in 1. Chronik 29, Vers 10, und David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung. Und David sprach, gepriesen seist du, Herr, Gott unseres Vaters Israel von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät, denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Gepriesen, das steht als erstes Wort. Es ist das Ansinnen Davids, dass Gott gepriesen wird. Und mit Recht, es gibt so einen Psalm, da beschreibt Gott, beschreibt David, wie Gott ihm durch alles durchgeholfen hat. Es gibt mehrere Psalmen, so wo David preist in einer Situation, wo er in der Höhle war. Und Saul war mit seinem Heerlager vor der Höhle. Und David hat ihm geholfen. Oder wo David fast eingezingelt war von Sauls Leuten. David hatte keine Chance mehr zu entkommen. Und dann schickt Gott einen Boten, der dem Saul sagt, du, die Philister sind eingefallen. Und Saul muss dahin. Oft hat Gott David rausgeholfen. Und in einem Psalm, da beschreibt er, wie Gott ihm am Ende durch alles durchgeholfen hat. Gepriesen sei Gott. Und in Vers 14, ich überspringe jetzt ein paar Verse. Und nun, unser Gott, wir preisen dich, wir loben deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Ja, David weiß das genau einzuschätzen. David weiß, dass er wirklich manchmal richtig Blödsinn gemacht hat. Dass er manchmal das Volk richtig reingeritten hat. Dass er wirklich nur aus der Gnade Gottes lebt. Wer bin ich? Wer sind wir? Du hast, durch deine Gnade sind wir das, was wir sind. Ich lese gerade Josua und an der einen Stelle heißt das, Gott schickte Hagel im Kampf. Durch den Hagel wurden mehr Feinde getötet als durch das Schwert. Wer sind wir? Alles kommt von Gott. Und in Vers 17, ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. Ich nun in Aufrichtigkeit meines Herzens habe ich alles bereitwillig gegeben und habe jetzt mit Freuden gesehen, dass auch dein Volk, das sich hier befindet, dir freiwillig gegeben hat. Also in Aufrichtigkeit hat er gegeben und in Aufrichtigkeit gibt auch das Volk. Auch da preist er und dankt Gott für. Und in Vers 18 heißt das, bewahre dieses für ewig als strebender Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihr Herz zu dir. Was für eine tolle Bitte. Das ist, wenn wir uns freuen, dann können wir beten, bewahre uns diese Freude. Wenn wir nächsten Tag wieder aufstehen, dann kommen wieder andere Sorgen, die wollen uns diese Freude nehmen, die wollen das zudecken. Bewahre uns die Freude. Bewahre uns und richte unser Herz zu dir. Und als David fertig ist, da heißt es in Vers 20 ganz schlicht und einfach, und David sagte zu der ganzen Versammlung, preist doch den Herrn, euren Gott. So, jetzt haben die so viel gehört. Und dann sagt David einfach, so nun seid ihr dran, preist doch mal Gott. Und was steht da? Und die ganze Versammlung pries den Herrn, den Gott ihrer Väter. Und sie verneigten sich und warfen sich nieder vor dem Herrn, und vor dem König. Begeisterung begeistert gewesen und Begeisterung ausgelöst. Ich finde das so toll. David lobt Gott und dann sagt er, so, jetzt lobt doch auch mal Gott. Und jawohl, die loben Gott. Die haben das Gebet gehört, haben die Rede verstanden, Sie haben so viel, um Gott zu loben und zu preisen. Da hat David schön Begeisterung aufgelöst. Und wir lesen nachher, dass der Tempelbau nur 7 Jahre gedauert hat. Ein großes Vorhaben, es hat 7 Jahre gedauert. Die mussten etliches anstellen, um die großen bronzenen Säulen zu gießen. Das gab es vorher nicht. Die Technik, das mussten sie entwickeln. Oder die großen Steine übereinander. Gut, in Ägypten haben die auch die Pyramiden gebaut, aber einzigartig. Und dann haben die das alles vergoldet. Eins der 7 Weltwunder war der Tempel in Jerusalem. Und es hat 7 Jahre gedauert. Danach hat Salomo noch für sich selbst ein Haus gebaut. Das hat 13 Jahre gedauert. Fast das Doppelte. David hatte gut vorbereitet und hatte dem ganzen Volk klargemacht, es ist wichtig, und er hatte sie dafür begeistert, für Gott ein Haus zu bauen, für Gott zu geben und Gott zu loben und Gott zu preisen. Ja, schenkt Gott, dass wir das auch können, dass wir auch Menschen begeistern können, dafür Gott zu loben und Gott zu preisen.